NDR1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Diesmal mit Jan Graf. Moin. Und der will sich was erzählen lassen über eine Dithmarscher Landjugend hinterm Plattenteller, über bewegende Momente eines Journalistenlebens und über die Kunst der Transformation. Wir schreiben den Juni 2026. Mein Gast. Nur noch ein paar Wochen ist er Direktor des NDR Landesfunkhauses Schleswig-Holstein. Nach 4,5 Jahrzehnten öffentlich-rechtlichem Rundfunk heißt Volker Thomelen. Schön, dass du Zeit für dieses Gespräch hast. Moin, Volker.
Moin, Jan.
So, jetzt werden sich die Leute fragen, die so in meinem Alter sind. Volker Thomelen, das ist doch der, den habe ich früher gehört im Club NDR 2. Ist er das?
Das ist er. Da braucht man ein gutes Gedächtnis, aber ich treffe ab und zu noch ein paar Leute, die sich an diese Zeiten erinnern können.
Ich sprach gerade tatsächlich noch beim Essen mit einer Kollegin. Ja, ich war richtig Fan früher. Ihr da beim Club damals, das war Günther Fink, Lutz Ackermann, Volker Thomelen, das war die Riege. Der machte das so geil und dann kam er irgendwann zu uns nach Schleswig-Holstein. Dieses, der machte das so geil, das hat wahrscheinlich eine Vorgeschichte. Du warst sehr geübt darin, Musik zu spielen, Musik auszusuchen und schon Musik auch anzusagen. Da komme ich auf das Thema Dithmarscher Landjugend und nenne dir ein Stichwort, das in deine Jugend zurückreicht. Bubble. Ja. Was für Bilder tauchen da auf?
Ja, das Bubble war so die erste richtig coole Diskothek bei uns. In der Gegend, in Ostermoor bei Brunsbüttel. Und vorher gab es eigentlich nur so Dorfgaststätte, Saalbetrieb mit rollender Diskothek oder Zeltfest. Und das war so die erste richtige Disco mit einer tollen Lightshow. Und da durfte ich Platten auflegen. Und das war eine absolut coole Zeit. Da war ich so 19 oder so. Und Musik war ja immer meine Leidenschaft. Ich habe mich immer wahnsinnig für Musik interessiert. Und wo begegnet einem Musik? Natürlich im Radio, bei NDR 2, aber auch bei Bremen 1 und bei BFBS. Also ich habe alles Mögliche gehört, um coole Musik zu entdecken. Und der nächste Schritt war, selber aufzulegen.
Das ist lustig. BFBS, das war der Sender der britischen Streitkräfte, die nach dem Krieg ja noch stationiert waren bei uns in Norddeutschland. Das haben wir auch immer gehört. Das war ganz wichtig. Thomelen, ein alter niederdeutscher Name. Die Familie ist seit Jahrhunderten ansässig. Ihr wart, so wie viele Thomelens in der Gegend, Bauern.
Absolut. Ich komme vom kleinen Bauernhof mit 35 Hektar. Den haben meine Eltern betrieben in Westerbüttel bei Brunsbüttel. Betriebe der Größenordnung und der Art gibt es nicht mehr. Das trägt sich nicht mehr in der Größe. Aber wir haben Getreide angebaut, wir haben Rüben angepflanzt, wir hatten Milchwirtschaft, wir hatten Rinderzucht, wir hatten Schafe, wir hatten Hunde, wir hatten Katzen. Also so eine richtige Jugend auf dem Bauernhof, wie man sich das vorstellt, habe ich verbringen dürfen. Aber es war ein Bauernhof außerhalb des Ortes. Man nannte das damals Aussiedlerhof. Es waren so die Höfe, wenn im Dorf kein Platz mehr war, dann hat man in der Feldmarkt Höfe gebaut und so einen Hof hatten wir. Und da musste man gut laufen oder gut Radfahren können, wenn man andere Kinder oder Jugendliche treffen wollte. Und deswegen war vielleicht auch das Radio von früher Kindheit für mich immer so ein Draht zur Welt. Wenn irgendwie Zeit war, dann habe ich Radio gehört und das hat mich total fasziniert.
Das können sich Leute, die heute vielleicht 21, 22 sind, nicht mehr so vorstellen, dass es wirklich diese Bedeutung gehabt hat. Aber es war ja für dich tatsächlich prägend. Du bist also in diesen Club gegangen, das Bubble. Hast du Geld verdient damit schon?
Ja, also es gab beim Bubble gab es 10 D-Mark die Stunde. Ja, und dann hat man aufgelegt von 20 Uhr abends bis 4 Uhr früh, hatte man 80 Mark verdient. Das war damals wirklich viel Geld. Nein, in Kontakt gekommen bin ich bei der evangelischen Jugend. Da haben wir einen Jugendnachmittag immer gehabt, am Sonntagnachmittag. Und da habe ich mit Kumpels die erste sozusagen improvisierte rollende Diskothek gemacht. Da haben wir dann halt aufgelegt für die Jugendlichen, waren ein Riesenerfolg. Damit ging es eigentlich so richtig los. Das war so eine, waren wir so eine Clique, haben wir das gemacht. Und dann richtig professionell, also halbwegs professionell war es dann im Bubble.
Ja. Auch andere Clubs? Also für mich ist es ja ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück landeskundlich, ein Stück eigentlich Freizeitkultur Schleswig-Holstein, das du da ja mitgestaltet hast. Man hört ja andere Leute, du bist jetzt in deinen 60ern, man hört ja auch andere Leute, die über diese Zeit berichten, wie es da auf dem platten Lande war. Es war nämlich nicht so platt, es war eigentlich geil was los teilweise.
Ja, es gab kein Facebook, es gab kein Instagram, es gab kein TikTok. Das heißt also, wenn man interagieren wollte, musste man Fahrrad fahren, per Anhalter fahren oder mit einem mitfahren können, der ein Auto hatte. Und dann ist man überall hingefahren, wo was los war. Da gab es die Landjugendfeten im Sommer, da gab es Zeltfeste. Und da gab es dann auch Gasthöfe, die sich so als Tanztempel für Jugendliche, für junge Menschen etabliert haben. Das war im Grunde das Facebook der 70er und 80er Jahre. Da hat man sich getroffen, da haben ja viele dann auch ihre Partner kennengelernt. Und da war man eigentlich jedes Wochenende unterwegs und ich war dabei. Und es gab dann in diesen Locations, in diesen Lokalitäten, war es entweder so, dass es Disco gab, dass da eine rollende Diskothek dann kam, aufgebaut wurde, oder es haben Kapellen gespielt. Ganz tolle Kapellen, Top Union fällt mir da als erstes ein, aber auch Rococo und Kentucky. Das waren Bands, die haben die Hits nachgespielt. Also die konnten im Grunde die Hitparade von Platz 1 bis Platz 20 live nachspielen. Und die sind dann eben auch über Land getingelt. Und es war damals wirklich viel los in Schleswig-Holstein. Und ganz lustig ist, dass es jetzt gerade so eine Revival-Bewegung gibt. Also es gibt Max Herbert Krumme, ein bekannter Schlagzeuger von damals, der in verschiedenen Bands gespielt hat. Und Matthias Lassen, das ist ein Fan aus der damaligen Zeit. Und die haben die Protagonisten wieder zusammengetrommelt. Die haben ein tolles Buch gemacht, Festland kann ich empfehlen, wo man das nachlesen kann, die Geschichten aus der damaligen Zeit. Und die haben diese Bands zusammengetrommelt für ein Revival in Heide im Stadttheater im vergangenen Jahr. Das war, glaube ich, nach 30 Minuten ausverkauft. Also da kann man sehen, wie viele Erinnerungen von vielen Menschen daran hängen. Und deswegen werden die in diesem Jahr im August in Niendorf bei Hohenweststedt ein Zirkuszelt aufbauen und das Ganze nochmal in größerem Rahmen dann nochmal stattfinden lassen.
Nun kann man sich fragen, wir beide treffen uns hier in deinem Büro, in der Direktion, mit dem Blick auf den Schlossplatz. Wenn man sich ein bisschen nach hinten beugt, sogar hascht man ein Fitzel von der Kieler Förde. Und das ist aber eine doppelte Transformation, die ansteht. Du wirst den NDR verlassen, du wirst in den Ruhestand gehen und der NDR wird hier unten seinen Stellplatz, seinen Standort am Wasser, an der Förde verlassen und umziehen in eine neue Immobilie im Wissenschaftspark in Kiel, da am Westring. Warum hast du das nicht noch eben mitgemacht? Du hast das ja alles hiermit vorbereitet als Leiter des Funkhauses. Warum holst du dir da denn nicht noch dann den neuen Schlüssel mit ab?
Ja, also das sind wie immer ganz persönliche Gründe. Ich kann ganz normal, regulär in Ruhestand gehen. Ich habe die Anwartschaften alle beieinander. Und ich habe so ein bisschen private Dinge, worum ich mich kümmern muss und finde, dass das jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist. Das kann man sagen, natürlich, er hat sich immer dafür eingesetzt, dass man ein neues Funkhaus kriegt. Warum zieht er da selber nicht mit ein? Ich habe die Eitelkeit nicht, dass ich da ein Bändchen durchschneiden muss. Das ist nicht notwendig. Ich finde das gut, wenn mit dem Umzug dann auch eine neue Leitung kommt. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen nicht sich nach dem Umzug dann wieder auf eine neue Leitung einstellen müssen. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt für meine Lebensplanung und auch für die Kolleginnen und Kollegen hier im Landesfunkhaus.
Hast du selber Angst? Ich meine, 4,5 Jahrzehnte NDR, du warst tätig, also alles erlebt von Volontär bis Mitarbeit in der Intendanz in Hamburg bis jetzt hier Spitze in Schleswig-Holstein. Hast dich selber in unserem Vorgespräch, das wir geführt haben, O-Ton als hobbyloser Mensch bezeichnet. Machst du dir Sorgen jetzt? Hast du Angst vorm Ruhestand oder hat womöglich deine liebe Frau Angst vor deinem Ruhestand nach dem Motto Volker ante Portas?
Das wird interessant zu sehen. Das kennen ja viele, die es schon hinter sich haben, wie das eigentlich ist, wenn man 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit seiner Partnerin oder seinem Partner zusammen ist. Ich habe da nicht so große Sorgen. Aber ich weiß relativ genau, was mir fehlen wird im Ruhestand und ich weiß noch genauer, was mir nicht fehlen wird. Und was mir natürlich fehlen wird, sind die Menschen, mit denen ich hier zu tun habe. Du bist einer davon. Durch so einen Job im NDR in verantwortlicher Tätigkeit hast du automatisch mit ganz vielen Menschen zu tun. Mit allen Mitarbeitenden, aber auch mit vielen Menschen außerhalb des NDR, über die wir berichten oder mit denen wir in anderer Art und Weise zu tun haben. Und diese Begegnungen, diese Kontakte, die ergeben sich automatisch. Und die fallen natürlich weg, wenn du so ein Amt nicht mehr hast, wenn du so einen Job nicht mehr machst. Dann bist du auf dein Privatleben in Anführungsstrichen zurückgeworfen. Aber in dem Privatleben gibt es ja auch viele Menschen, die aus der Familie, aus dem Freundeskreis, die zu kurz gekommen sind in den vergangenen Jahren, weil bei mir immer der Job an der ersten Stelle stand und weil es natürlich nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende viele Verpflichtungen und Termine und Veranstaltungen gibt. Und insofern kann ich mich dann mehr auf die konzentrieren, die in den vergangenen Jahren zu kurz gekommen sind, auch in meiner Familie, das muss ich ehrlich sagen.
Hast du noch Kumpels aus den wilden alten Zeiten?
Oh ja, doch, doch. Es gibt eine Clique, eine Truppe Jungs aus Dithmarschen. Wir kennen uns seit der Jugend und wir treffen uns mindestens einmal im Jahr, meistens im November, zum Grünkohlessen. Und das ist ganz toll, wenn man sich da trifft, weil alle so unterschiedliche Wege genommen haben. Also es ist nur einer beim NDR. Ja, es ist einer, war irgendwie hohes Tier bei der Commerzbank. Einer hat eine Spedition, der nächste ist Rechtsanwalt geworden. Einer ist Außenminister geworden. Der hat immer wenig Zeit. Der ist nicht jedes Jahr dabei, aber der ist, wann immer er es einrichten kann, ist auch dabei. Und wenn man sich dann wieder trifft und wieder zusammenkommt und jeder über auch ein buntes, ein abwechslungsreiches, ein interessantes Leben berichten kann, was in den vergangenen 12 Monaten passiert ist, dann sind das immer ganz tolle Abende.
Der Außenminister, ein Schleswig-Holsteiner.
Ja, Johann Wadephul habe ich kennengelernt in der evangelischen Jugend in Meldorf. Da haben wir uns kennengelernt. Und über die Jahre auch Verbindung gehalten. Er war dann auch mal Rundfunkratsmitglied im NDR, hat also mich sozusagen hier beaufsichtigt. Der Rundfunkrat kontrolliert ja den NDR und berät den NDR, ob er denn seine staatsvertraglichen Pflichten auch erfüllt. Und das war Johann Wadephul. Insofern haben wir uns in den vergangenen Jahrzehnten in unterschiedlichen Konstellationen immer mal wieder getroffen. Nun, wo er Außenminister ist, ist das natürlich schwierig, weil der hat ja einen Terminkalender, der ist absolut wahnsinnig. Und während ich jetzt so langsam gen Ruhestand trudel, startet der nochmal weltweit richtig durch.
Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. War das jetzt einfach so ein Hotspot bei euch in Dithmarschen, dass da eigentlich so viele interessante Vitae bei rausgesprungen sind oder bist du jemand, der gerne illustre Leute um sich sammelt?
Nein, das ist Zufall. Und ich glaube, das ist in anderen Gegenden auch so, dass man natürlich sich im Laufe seiner Jugend mit Menschen befreundet, mit denen man sich besonders gut unterhalten kann, wo man auch so eine Ebene hat, vielleicht auch ähnliche Interessen, ist ja ganz normal. Was natürlich Dithmarschen ausmacht oder ausgemacht hat, kann man sagen, in den 70er, 80er Jahren war das natürlich für Menschen, die Abitur machen, für Menschen, die studieren oder studieren wollen, die müssen raus aus Dithmarschen, weil die beruflichen Möglichkeiten natürlich in dem ländlichen Raum nicht so breit sind. Natürlich kannst du auch Apotheker werden oder Zahnarzt oder Rechtsanwalt, aber die meisten sind dann raus aus Dithmarschen, um ihren beruflichen Weg zu gehen. Und so auch in meinem Fall, und das gilt ja wahrscheinlich für Schleswig-Flensburg oder für Ostholstein oder für Rendsburg-Eckernförde oder Steinburg genauso. Und insofern ist die Motivation natürlich auch da, sich anzustrengen, dass man rauskommt, dass man was sieht. Aber was bleibt im Falle Dithmarschen, ist die Liebe zur Heimat. Also wer aus Dithmarschen kommt, der liebt Dithmarschen, der definiert sich auch als Dithmarscher. Das ist spürbar. Also Dithmarschen hat ja auch eine bewegte Geschichte und auch einige stolze Kapitel in der Geschichte. Und das schweißt die Dithmarscher auch zusammen. Die sind besonders freiheitsliebend, die sind besonders bodenständig, die sind besonders stur und definieren sich über ihre Heimat, über ihre Herkunft. Und alle, die ich kenne, die kehren auch regelmäßig zurück nach Dithmarschen oder sind schon ganz zurückgekehrt nach Dithmarschen.
Wobei der Norddeutsche Rundfunk ja 1982 deinem Wunsch nach Bodenständigkeit sogar entgegengekommen ist. Du konntest in Dithmarschen bleiben, in der Kreisstadt Heide, und trotzdem beim NDR anfangen zu arbeiten.
Ja, ungefähr so. Also der NDR hat 1981 sein Studio in Heide, oder 82, kann es gar nicht aus dem Kopf sagen, ein Studio in Heide eröffnet. Man hat damals die erste Regionalisierung sozusagen gestartet. Und ich war freier Mitarbeiter bei der Dithmarscher Landeszeitung am Wulf-Isebrand-Platz in Heide. Und direkt dort neben dem Verlagsgebäude war ein Schild, da stand so, wenn ich es richtig erinnere, wir bauen für Aldi und den NDR. Da wurde ein Aldi-Markt gebaut und obendrauf eine Büroetage, und da kam das NDR-Studio rein. Und das hat mich natürlich fasziniert. Da war ich angefixt. Da habe ich gedacht, da möchte ich eigentlich gerne arbeiten. Also meine Leidenschaft zum Schreiben und zum Fotografieren, was ich für die Dithmarscher Landeszeitung gemacht habe, zusammenbringen mit der Leidenschaft zum Sprechen und zur Musik, da musst du zum NDR. Und da kam der NDR sozusagen mir entgegen.
Und dann muss es ziemlich schnell losgegangen sein. Ich erinnere an das Gespräch mit meiner Kollegin Volker Tommel, den haben wir gehört im Club damals, und ich selber erinnere mich natürlich auch. Und es gab weitere journalistische Highlights. Wir überspringen mal ein paar Jahre. Da kommt die Geschichte, die du immer gerne erzählst. Mit dieser Geschichte bist du auch schon Zeitzeuge auf ndr.de, wo einige verdiente Kollegen sich erinnern an Sternstunden. 89 Schabowski, deutsch-deutsche Grenze sind die Stichworte.
Ja, und deswegen haben wir uns entschlossen, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR erlaubt, über Grenzaustrittspunkte der DDR auszureisen oder so ungefähr.
Also, das hast du auswendig gelernt.
Das vergisst man nicht. Das vergisst man nicht. Als in der Sekunde, als er das gesagt hat, oder in der Minute, da saßen wir ja vor dem Fernseher, und da wurden ja diese Pressekonferenzen nach den Politbürositzungen, die wurden ja live übertragen. Und der sagte das. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen, der in dem Moment begriffen hat, was der da sagt. Erstens war das ja verquastes DDR-Funktionärssprech, und zweitens war das ja eine Mitteilung, die konntest du nicht glauben. Aber so im Laufe des Abends, der nächsten ein, zwei Stunden, sickerte die Erkenntnis durch, die DDR wird die Grenze öffnen. Mit dem Ergebnis, dass die Menschen sich auf den Weg machten. Und da war ich im Funkhaus in Hamburg an der Roten Baumchaussee. Da hatten wir diese Sendung, NDR 2, der Club. Die lief von 18 bis 21 Uhr, während der da sprach. Und wir versuchten, das zu verstehen. Und plötzlich kamen dann auch die Meldungen, dass Menschen vor den Schlagbäumen standen und rüber wollen, weil der Schabowski das ja gesagt hat. Und deswegen haben wir entschieden, um 21 Uhr, wir gehen nicht nach Hause, wir bleiben da. Und das ist eine lange Nacht geworden. Das ging nämlich bis 6 Uhr früh, haben wir gesendet. Und ich hatte die Freude, sozusagen die Sendung bis 2 Uhr redaktionell mit Kollegen zu betreuen. Und ab 2 Uhr habe ich dann selbst dort gesessen und habe in dieser Nacht moderiert auf NDR 2. Und das ist natürlich etwas, was einem unvergesslich bleibt.
Das glaube ich dir sofort. Weitere Highlights, die du in deine Memoiren schreiben wirst?
Ich weiß nicht, ob du dich an das Live Aid-Konzert erinnerst. Das war 1984, glaube ich, oder 85, müsste ich jetzt.
Bob Geldof, die Geschichte damals.
Genau, in London. Da war ich in London, im Wembley-Stadion, im alten Wembley-Stadion, und war als Reporter für das NDR-Fernsehen dort und hing dort in einer Sprecherkabine am Dach. Und das Dach fing an, sich zu bewegen, und mit ihm die Sprecherkabine, als Freddie Mercury auf der Bühne die Massen dirigierte und die We Will Rock You gespielt haben und auf der Tribüne 20.000 Leute im Rhythmus stampften, dachte ich, jetzt hat mein letztes Stündlein geschlagen. So hat das gewackelt. Aber das war natürlich unvergesslich, wenn du an einem Tag diese ganzen Legenden, David Bowie, David Gilmour, Paul McCartney, wer da alles war, Phil Collins, Queen natürlich, U2, alle an einem Tag für diesen tollen Zweck sehen darfst. Das war natürlich auch ein Highlight. Ja, die Jahre danach waren auch schön, aber ich hatte zwei Highlights in den 80ern, ja.
Dieser Rhythmus, von dem du sprichst, das ist We Will Rock You, ne? Ja. Darum kam das Gebäude so in Schwingung.
Deswegen kam die Tribüne, wenn dann 20 Leute in diesem Rhythmus auf der Tribüne des alten Wembley-Stadions stampfen, dann fängt das Dach an zu wackeln und damit auch die Sprecherkabinen, die dort am Dach hingen. Es war Gänsehaut, aber man war auch ein bisschen irritiert und ein bisschen ängstlich. Kann nichts passieren, ist nichts passiert. Aber ich muss sagen, dieser Auftritt von Queen und Freddie Mercury, das war das Beeindruckendste, was ich gesehen habe an Performance von einem Künstler. Das kann man, wenn man es am Fernsehen sieht, nicht empfinden. Das muss man live sehen. Und Freddie Mercury ist der beste Frontmann, die charismatischste Persönlichkeit, die ich je auf einer Bühne gesehen habe. Und den Legendenstatus, den er heute hat, weil er ja leider nicht mehr unter uns ist, den hat er völlig zu Recht.
Deine Augen leuchten. Das spricht aus dir eine Liebe zur Musik, ja, die ja dich dein Leben lang begleitet hat. War dir das in die Wiege gelegt? Ich hüpfe noch mal einmal ganz kurz auf den 35-Hektar Betrieb in Süderdithmarschen.
Also ich glaube nicht, dass das mir in die Wiege gelegt war. Mein Vater war unmusikalisch, meine Mutter hat gerne gesungen, die hat im Chor gesungen, aber meine Eltern kommen aus der Kriegsgeneration, die haben nur eine sehr rudimentäre Bildung erfahren. Sicherlich hätten die auch was anderes werden können, weil die intelligent waren, aber die Umstände haben das nicht erlaubt. Aber meine Geschwister haben Instrumente gespielt, ich nicht. Bin unmusikalisch, beziehungsweise ich kann nicht sozusagen mit der linken Hand was anderes tun als mit der rechten. Deswegen hat das mit dem Klavierspielen überhaupt nicht geklappt. Aber die Liebe zur Musik, die habe ich schon als kleiner Junge gespürt. Ich habe schon als 4-5-Jähriger auf Musik im Radio reagiert. Ich fand das faszinierend, wenn unser Onkel Horst oder wenn unser Nachbar Onkel Hans, wenn die Akkordeon gespielt haben, da konnte ich stundenlang davor sitzen, weil mich das fasziniert hat. Und dann habe ich die Musik von NDR 2 und BFBS aufgesogen. Also Musik muss ich immer um mich haben, hat mich immer fasziniert. Und insofern war der Club auf NDR 2, die Redaktion in Hamburg, das war im Grunde für mich ja das Passendste, was man sich vorstellen kann. Das war Journalismus auf der einen Seite und das war Radio und Musik auf der anderen Seite. Und das war eine total tolle, starke Zeit für mich, die ich sehr genossen habe, bis ich dann irgendwann ins Management und in die Administration abgebogen bin.
Ich wollte gerade sagen, jetzt erleben wir den jungen Tom Mehlen, wie er Mitte der 80er beim Live Aid im Wembley Stadion nicht von Gebäudetrümmern zerschmettert wird, weil das zum Glück stabil gebaut war. Und dann erleben wir ihn, der ins Management geht. Du wirst irgendwann Leiter der Intendanz in Hamburg. Frage, die sich für mich damit verbindet: War das Wille oder bist du einfach irgendwie die Karriereleiter hochgestolpert, weil du eine gute Ansprache hattest, gut rübergekommen bist? Oder gibt es da so ein, naja, deine Freunde aus Dithmarschen, die alten Kollegen, haben ja auch alle ihren Weg gemacht. Hattest du auch Bock auf Karriere?
Also ich war ein ehrgeiziger Mensch, das kann ich schon sagen. Ich habe nie irgendeine Position angestrebt. Also das war nie der Fall, sondern man ist schon auf mich zugekommen. Also Jobst Ploog, der damalige Intendant, der kam auf mich zu und hat er mir gesagt, wir haben hier so ein Projekt, das läuft nicht richtig, kannst du dich darum kümmern? Habe ich gemacht. Und dann hat er gesagt, ich habe hier eine Marketingabteilung, kannst du die leiten? Also man kam auf mich zu. Ich habe wirklich auch diesen Posten, den ich jetzt hier bis zum Schluss hatte, ich habe den nicht angesteuert. Manche Leute sagen, ja, du bist ja vorher hier nach Kiel gekommen und hast NDR 1 Welle Nord geleitet, weil du wusstest, in so und so vielen Jahren wird der und der Posten frei. So habe ich nicht getickt. Das hat sich so ergeben, aber ich habe so nicht getickt. Ich musste immer Herausforderungen haben, Dinge, die interessant sind, die Spaß machen. Und das klingt jetzt so langweilig, wenn man sagt, der war 44 Jahre beim NDR. Aber ich habe so viele verschiedene Dinge gemacht und habe so viele verschiedene Aufgaben bekommen. Und insofern war das vielleicht abwechslungsreicher als jemand, der irgendwie in der Pharmaindustrie arbeitet und für 4 verschiedene Firmen gearbeitet hat in seinem Leben, aber sich immer mit derselben Materie beschäftigt hat. Für mich war das ganz toll, die Möglichkeiten, die der NDR mir geboten hat, auch die Herausforderungen, die Aufgaben, die man mir gegeben hat und dass da immer was Neues kam. Und das war toll und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war zuweilen auch anstrengend.
Waren deine Eltern stolz auf dich? Sind die stolz auf dich?
Ja. Die sind aber stolz auch auf meinen Bruder und auf meine Schwester. Ich glaube, da sind alle Eltern stolz, wenn die Kinder erfolgreich ihren Weg gehen. Und erfolgreich heißt nicht, dass sie reich werden oder dass sie herausragende Positionen bekleiden, sondern dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen können, eine Familie ernähren können und dass sie glücklich dabei sind. So würde ich Erfolg definieren.
Du hast NDR 1 Welle Nord schon angesprochen. 2007, da bist du zurückgekommen, bist du wieder Schleswig-Holsteiner geworden. Die Quoten sind sehr gut geworden damals. Dieser Ruf eilte dir voraus und du hast es auch eingelöst. Wie schafft man ein Radioprogramm so zu leiten, dass es gut performt? Was waren deine Leitgestirne?
Ja, man muss sich das so vorstellen. Es kommt ein Programm aus dem Lautsprecher. Eins. Ja, und das kommt an bei den Menschen. Und an diesem Programm arbeiten hier im Landesfunkhaus in Kiel und in den 5 Studios, die wir haben, ganz, ganz viele Menschen, die arbeiten für dieses eine Programm. Und die müssen dasselbe wollen. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass ein Team eine gemeinsame Idee, einen gemeinsamen Gedanken davon hat, wie soll das klingen, was dabei rauskommt. Und wenn das einigermaßen gelingt, dann ist das ein Programm aus einem Guss und das ist ein Programm mit einem Aroma, einem Spirit, einem Geist, was erfolgreich sein kann. Und das war das, was ich gemacht habe. Ich habe ja hier nicht selbst moderiert, ich habe ja nicht selber Platten aufgelegt, wie auch immer, sondern ich habe mit dem Team hier gemeinsam erarbeitet und umgesetzt, wie soll ein NDR 1 Welle Nord der 2000er Jahre, wie soll das klingen? Und wie muss das klingen, damit es sich behaupten kann gegen die vielen Konkurrenten, die wir hier um uns herum haben?
Also musikalisch hast du unheimlich an der Schraube oder habt ihr unheimlich an der Schraube gedreht. Ich kann beobachtend darüber sprechen, weil ich damals nicht Angehöriger war im Schleswig-Holsteinischen Rundfunk. Das andere ist ja der Auftrag der Regionalität, der regionalen Berichterstattung. Das war auch ein ganz wichtiges Pfund für dich.
Wir haben 5 Studios hier im Land. Das ist ja ein großer Vorteil, den wir haben, dass wir so nah bei den Menschen sind. Wir können in einer halben Stunde überall sein, bei jedem sein, bei dem wir sein müssen. Und das war für mich wichtig, dass die Menschen, die uns hören, auch in unserem Programm zu hören sind, dass wir möglichst viel mit ihnen sprechen, dass wir möglichst viele Formate haben, in denen es um ihre Themen geht. Und das war so ein bisschen verloren gegangen. Da gab es dann auch so Regeln, man darf nur so und so viele Minuten pro Stunde Wort haben und der Rest muss Musik sein. Und das fand ich alles zu starr und das fand ich alles zu unbeweglich. Und wenn man ein interessantes Gespräch führt, dann darf das auch eine Minute oder 2 Minuten länger dauern, solange es spannend ist. Und das war mir wichtig, dass die Menschen ins Programm kommen und nicht nur die Moderatoren.
Volker, unser Gespräch wird viel mehr Minuten dauern als nur 1 oder 2, weil ich 2 Impulse habe, eigentlich mit dir zu sprechen. Das eine ist diese Geschichte, die mich wirklich interessiert, diese Kultur, die Feierkultur, Muckekultur, die es früher gegeben hat in der Provinz in Schleswig-Holstein. Und das andere ist dann tatsächlich ein Thema, was dir passiert ist, was dir entgegengekommen ist, als du dann schon lange Direktor warst. Du wurdest 2012 Direktor des Landesfunkhauses hier in Schleswig-Holstein und hattest da, bevor wir darauf zu sprechen kommen, ein sehr umfängliches Pensum eigentlich zu bewältigen, das bis heute andauert. Das ist das Pensum der Integration des Funkhauses, der zunächst ja nur 3 Ausspielwege, inzwischen sind es 4 oder 5. Wer uns jetzt hört, der denkt, es läuft alles irgendwie, aber das war ja ein gewaltiger Schritt, dass aus Hörfunk und Fernsehen dann ja schon früher Hörfunk, Fernsehen und online wurde, online sich in eine eigene Webseite aufspaltete, eine App und dann auch noch Social Media. Das war ja ganz viel und hat auch Arbeitswirklichkeiten hier verändert. Und alle Kollegen sind toll, aber man weiß ja, wie es ist im wirklichen Leben. Wenn Arbeitswirklichkeiten sich verändern, dann gibt es einen, der muss es exekutieren und mit dem sind dann nicht alle zufrieden, weil Veränderung auch immer Widerstand hervorruft. Nun hast du gesagt, du hast keine Hobbys. Gab es denn trotzdem etwas, wo du Kraft holen konntest in diesem schwierigen Prozess, der wie gesagt immer noch andauert?
Ja, also ich schlafe gut, habe immer gut geschlafen. Ich habe einen Hund, der muss morgens und abends raus und am Wochenende gehen wir auch richtig lang. Ich habe das Glück, mittlerweile in Quickborn, 400 Meter vom Wald entfernt zu wohnen. Und ich gehe mit meinem Hund in den Wald und dann kann ich entspannen und dann komme ich auch zur Ruhe und bin auch gut erholt. Und das werde ich auch weiter tun, nicht als Hobby, sondern einfach als Elixier. Das werde ich auch weiter tun, wenn ich hier nicht mehr arbeite.
Jetzt habe ich mit diesem langen Monolog so ein bisschen geschildert, was so innere Herausforderungen sind im öffentlichen Rundfunk, nicht nur bei uns im Norden, sondern überall in der ARD. Dazu kommen ja auch äußere Fragestellungen, also Stichwort Sparzwang oder Verschwendungssucht wird vorgeworfen, dann das Wort von der Lügenpresse, einseitige Berichterstattung. Es ist ja nicht mehr so, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk unwidersprochen als solider, verlässlicher Unterrichter im Raume steht. Wie bist du damit eigentlich umgegangen? Hast du jemals erlebt, dass das an dir gekratzt hat?
Das bekümmert einen, wenn sowas geschrieben wird oder wenn sowas erzählt wird. Das lässt einen nicht kalt. Das gilt ja für alle Kolleginnen und Kollegen, die hier arbeiten. Das meiste, was da verbreitet wird, das stimmt gar nicht. Also da wird dann gesagt, wir seien reformunfähig, reformunwillig. Also ich bin 44 Jahre in diesem Unternehmen. Ich habe so viele Programmreformen und Strukturreformen mitgemacht. Veränderung hat es über diese ganze Zeit gegeben. Da kannst du jetzt drüber diskutieren, war das weitreichend genug, war das rechtzeitig. Aber das System hat sich gewaltig bewegt. Dann wird von Verschwendung gesprochen. Also wir können ja nachweisen, und das tun wir ja jedes Jahr mit unseren Wirtschaftsplänen und mit unseren Jahresabschlüssen und mit unseren Jahresberichten und mit unseren Berichten über die finanzielle Lage an die Landtage und gegenüber der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Sie sind da ja gläsern und transparent, dass wir eine Verwaltungsquote von unter 3% haben und dass das Geld, was der Beitragszahler uns zur Verfügung stellt, dass das natürlich zum allergrößten Teil in das Programm fließt. Dass wir aber natürlich auch investieren müssen, dass wir unsere Gebäude erhalten müssen, dass wir unsere Technik erneuern müssen, etc., ist auch klar. Also das bekümmert mich schon. Und die Frage ist natürlich, wie kommt es dann? Also wie kommen dann solche Vorwürfe? Und das hat natürlich damit zu tun, dass es Interessen gibt. Es gibt die Interessen von anderen Medienveranstaltern innerhalb und außerhalb der Republik, die einen größeren Teil vom Kuchen abhaben wollen. Es gibt natürlich auch Interessen, politische Interessen, die die Wahrheit nicht hören und verbreitet haben wollen und die vielleicht auch sich ganz gut vorstellen könnte, dass es ihnen hilft, wenn unsere Stimme leiser wird. Und die wird leiser, wenn man uns an die Ressourcen geht und auch an die Mittel geht. Also die Diskussion bekümmert einen, aber ich finde, wir können ihr selbstbewusst entgegentreten. Und was mir wichtig ist, das ist veröffentlichte Meinung. Also das kann man lesen in bestimmten mehr oder weniger seriösen Publikationen. Und das hört man gelegentlich von politischen Kreisen, die ich problematisch finde. Wir haben aber eine große Unterstützung in der Bevölkerung. Die Menschen attestieren uns zu über 2/3, fast 3/4, dass sie uns für glaubwürdig halten, dass sie finden, dass wir gute regionale Informationen machen. Wir überprüfen das regelmäßig. Wir waren jetzt im vergangenen Herbst in Neumünster mit einem Pop-up-Studio, wo wir auch gedacht haben, da haben wir so eine Gelegenheit, auch mit Kritikern ins Gespräch zu kommen. Das waren wir auch, aber überwiegend sind wir überschüttet worden mit Anerkennung, mit Lob, mit Liebe. Die Menschen haben sich ins Auto gesetzt und sind nach Neumünster gefahren, um uns zu treffen und um uns zu sagen, dass sie uns jeden Tag hören, um uns zu sagen, dass sie jeden Abend das Schleswig-Holstein-Magazin so gerne gucken, dass es zu ihnen gehört oder dass sie unsere Webseite toll finden. Also wir haben eine große Unterstützung, die steht nicht in der Zeitung. Aber das müssen wir uns immer vor Augen halten, dass die Menschen uns nutzen, dass sie sich auf uns verlassen und dass sie uns mögen.
Wir haben das Feld bereitet, wir haben das Bild gemalt, in das im September 2022 du dann hinein wirklich auf die Fresse bekommst. Ich war damals Referent im Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, habe das aus der Ferne beobachtet und dachte, oha, wird er stehen bleiben, Volker Tommelen, wird er stehen bleiben als Direktor. Da kam der Vorwurf politischer Einseitigkeit, da kam der Vorwurf eines toxischen Betriebsklimas aus dem Innern, zunächst in einem eigentlich auch internen Brief, der dann aber an andere Medien durchgestochen wurde. Und das lag zeitlich in der Nähe der Schlesinger-Affäre beim RBB, wo da die Chefin Verschwendung tatsächlich betrieben hatte. Was hat das damals eigentlich mit dir persönlich gemacht, dass diese Vorwürfe der Leitungsebene, die du nun wieder zu verantworten hattest, gemacht wurden hier im Hause?
Naja, das erschüttert einen. Und das erschüttert vor allen Dingen so das Urvertrauen, das man hat in seine Kollegen und in einen selbst. Das war schon so, dass mich das erschüttert hat. Und das ich da doch schlucken musste. Aber in der Sache muss man ja zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist der Vorwurf der politischen Einseitigkeit.
Namentlich eine Nähe zur CDU.
So, und das ist ja ein ganz schlimmer Vorwurf. Im Übrigen, was mich besonders erschüttert hat, ist, dass das etwas ist, was meinem Grundfesten absolut widerspricht. Also ich bin durch und durch Journalist, ich bin kein Politiker. Ich weiß, was Journalisten, an welche Regeln und Standards sie sich halten müssen und dass sie eine ausgewogene, faire Berichterstattung müssen. Und das, was einem vorgeworfen wird, ist das Gegenteil davon. Das ist ja untersucht worden. Das war ja wichtig, solche massiven Vorwürfe müssen untersucht werden. Sie sind intern untersucht worden im Auftrag des Intendanten und sie sind nochmal von einer externen Kanzlei untersucht worden im Auftrag des Rundfunkrats. Und es ist zweimal festgestellt worden, dass wir absolut nach professionellen Standards gearbeitet haben und dass uns da nichts vorzuwerfen ist. Das ist das eine. Was einen dabei erschüttert, ist, dass solche Vorwürfe zum Teil aus dem eigenen Haus kommen und dass sie zum Teil von Medien, die man bis dahin als seriös eingestuft hat oder die ich für seriös gehalten werde, im Zuge von Verdachtsberichterstattung einfach so rausgepustet werden. Das war diese aufgeregte Zeit, aber das ist widerlegt. Da ist nichts dran. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass es in Teilen dieses Hauses ein Betriebsklima gegeben hat, eine Atmosphäre gegeben hat, die nicht gut war, die nicht angemessen war, auch gegenüber Mitarbeitenden. Das habe ich in Teilen auch gewusst. Das ist ja auch meine Verantwortung, was in meinem Haus passiert. Das habe ich in Teilen gewusst, aber ich habe das in der Dimension, in der Größenordnung unterschätzt. Und insofern habe ich dann, nachdem ich für die Dauer der ersten Untersuchung und bezahlten Urlaub genommen habe, das geht nicht, während hier untersucht wird, dass ich hier im Haus rumrenne und dann es anschließend vielleicht sogar heißt, ich hätte das beeinflusst. Und das andere Thema habe ich dann, als ich wieder da war, auch geklärt und entschieden. Und da haben wir uns von Mitarbeitenden auch getrennt in der entsprechenden Leitung. Die wurden nicht entlassen. Die arbeiten heute an anderer Stelle im NDR. Und wir haben diese Dinge hier intern in einem Kulturprozess aufgearbeitet. Das war schmerzhaft. Das war nicht angenehm, aber das war unumgänglich, das war notwendig. Und heute können wir auch sagen, das war erfolgreich.
Du hast es angedeutet, noch einmal für mich explizit. Hast du dir Vorwürfe gemacht?
Natürlich, wenn sowas passiert, macht man sich Vorwürfe. Da spielt man das ganze Szenario für sich gedanklich durch. Und wie gesagt, mein Fehler war, dass ich die Größenordnung eines Problems oder eines Zerwürfnisses zwischen Teilen der Belegschaft und ihren Chefs oder speziell ihrem Chef nicht richtig eingeschätzt habe. Ich wusste darum, aber ich habe die Dimension falsch eingeschätzt und da macht man sich Vorwürfe. Das ist völlig klar.
Wie gesagt, ich saß damals auf meiner damaligen Arbeitsstelle im schleswig-holsteinischen Heimatbund, beobachtete das aus der Entfernung und dachte, das packt er nicht. Aber er hat es gepackt. Hier sitzt der Direktor. Und jetzt frage ich mich, was hat dir diese Kraft gegeben? Was hat dir diese Standfestigkeit gegeben? Ich suche nach den Faktoren deiner Resilienz.
Ja, ich bin kein Psychologe an mir selbst. Aber natürlich bin ich als Dithmarscher, sagen wir es mal so, keiner, der in so einer Situation die Brocken schmeißt oder sich vom Hof jagen lässt. Da ist der Dithmarscher auch stur. Und unser damaliger Intendant hat gesagt, Volker, bring die Dinge in Ordnung. Und das habe ich gemacht.
Das ist die ganze Antwort.
Ja, also ich...
Ein Verweis auf die Herkunft.
Ja, also das würde damit schließt sich der Kreis in unserem Gespräch. Ich kann es sonst nicht sagen. Natürlich ist es so eine Mischung aus Stolz, aus Sturheit, aber auch als Sportsgeist, das will ich auch schon sagen. Also man muss, wenn man von der Küste kommt, nicht nur auf schönes Wetter hoffen, sondern man muss auch bei mehr Wind segeln können. Und da waren wir mal im Unwetter, ja, und da muss der Captain auch standhaft bleiben.
Ich sehe dich in dieser Phase, wo du ja so ein paar Wochen draußen warst, gab es da diesen einen Moment, wo du gesagt hast, nee, das kämpfe ich jetzt durch.
Ja, den gab's.
Das war, was ich auch unbedingt wissen wollte tatsächlich, wie das eigentlich damals war. Jetzt ist es, wir sprechen im Juni 2026, das ist jetzt knappe 4 Jahre her. Und nun ist es soweit, ganz ohne Trouble. Das ist die Zeit, die es entscheidet für dich und deine eigenen Überlegungen, auch das Private betreffend. Du stehst kurz vor deinem Ausscheiden, der Ruhestand steht an. Jetzt gibt es ja diese Revival-Partys und ich habe auch gesehen, es gibt das Ü60-Partys. Das wäre doch genau, da würde ich ja auch mal mich noch mit gefälschtem Ausweis reinschmuggeln als 53-Jähriger. Das wäre doch genau deine Kragenweite, da wieder aufzulegen.
Ja, ich werde... Einmal in Niendorf bei Hohenweststedt im August werde ich eine halbe Stunde auflegen bei diesem Festland-Revival am Freitagabend. In erster Linie fahre ich dahin, weil ich die ganzen alten Disc-Jockey-Kollegen da wieder treffen kann und wir machen dann zusammen mal ein bisschen Musik. Ich werde nicht wieder als Disc-Jockey losgehen, das werde ich nicht mehr tun. Ich bin eigentlich ein Gegner von Comebacks. Also Manuel Neuer macht das bis jetzt ganz gut, ja, aber so die richtige Bewährungsprobe war noch nicht dabei. Ich weiß auch nicht, wann wir senden, ob das überhaupt dann noch relevant ist. Nein, du machst dir Gedanken, was mit mir ist nach meinem Ruhestand, ich nicht. Ich habe auch keine Pläne. Ich bin da total entspannt, weil ich habe zwar keine Hobbys, aber ich kenne auch keine Langeweile. Mir war in meinem Leben noch nie langweilig. Als Kind nicht, als Jugendlicher nicht, im Berufsleben sowieso nie. Und sollte sich jetzt das Gefühl von Langeweile einstellen, werde ich erstmal überlegen, ob das ein gutes oder ein schlechtes Gefühl ist. Und wenn es ein schlechtes Gefühl würde, dann werde ich was machen.
Ich höre auf, mir Sorgen zu machen. Lieber Volker Thomae, herzlichen Dank für den Klönschnack.
Ja, hat Spaß gemacht. Danke dir für deine Zeit.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.